Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 mit Menschen und Horizonte am Mikrofon Mike Lamar. Ein Kunstkritiker hat letzte über die 89-jährige Kunstmalerin und Dichterin Millie Hartmann-Dürr geschrieben, die Vorliebe für das extrovertierte Rot und das introvertierte Blau ist Ausdruck ihrer kreativen Grundkonstellation. Ihr Oeuvre verkörpert Spannung und Ganzheit zugleich. Ganz eine spannende Person, das ist sie sicher. Die gebürtige Burgdorferin, die schon als Kind oder als Teenagerin auf Zürich gekommen ist. Von ihrer Kindheit in den 20er Jahren, von ihrer grossen Liebe und von ihrem Versuch, das, was die Welt bewegt, in Bildern festzuhalten, davon erzählt sie in dieser Stunde. Redaktion Karin Frey. Sie hören Menschen und Horizonte auf dem Eis. Das Haus von der Malerin und Dichterin Millie Hartmann-Dürr steht ausserhalb von der Stadt Zürich, in Zumiken, gerade an der Hauptstrasse. Zumiken liegt hoch über dem rechten Zürichseeufer und wenn man bei der Millie Hartmann-Dürr zur breiten Feisterfront rausschaut, dann sieht man auf der anderen Seeseite den Uetliberg und die Albiskette. Von aussen und auf den ersten Blick auch innen macht das Haus von Hartmann-Dürr keinen spektakulären Eindruck. Es ist im Grunde genommen ein schlichter Bau aus den 60er Jahren. Erst wenn man, wie Karin Frey, näher kommt, merkt man dann aber, dass da innen jemand wohnt mit einem Herz und einem Gespür für Farben und Formen. Das Haus, das Millie Hartmann-Dürr seinerzeit mit ihrem Mann für die Familie gebaut hat, ist so etwas wie eine Oase für den Sinn. Fast ein bisschen magisch.
Wenn man in die Stube von Millie Hartmann-Dürr reinkommt, kommt man in eine grosse Stube, in einen offenen Raum, wo so Stegeli ein bisschen darab gehen. Dann ist man auf dem Boden, es hat ein Schmine, es hat bequeme Polstergruppen rundherum, die Wände sind voll, es hat Bücherregal, farbige Bilder, Bilder, die nicht mal alle aufgehängt sind, zum Teil sind sie angelehnt und Bilder bestechen durch ganz intensive Farben.
Das Büchergestell, das da in die Wand eingebaut ist, das sind die alten Bettstätten der Grosseltern. Und ich finde das so schön. Ich denke noch jemand dran, die haben eben noch die Bett gehabt. Und dann sind sie dann rumgestanden. Und mein Mann hat dann die Idee gehabt, wie könnte da Büchergestell daraus machen. Ja, das ist also ein bisschen etwas Spezielles. Und dann, was ich noch gern habe, weil ich es für meinen Mann gemacht habe, da hinten, ist eine Tonfigur, ein Kopf von der Tochter. Und bei mir innen ist eine vom Sohn. Das habe ich nie weiter ausgebaut. Aber ich habe es doch gelernt in der Schule für Gestaltung. Und mein Mann hatte solche Sachen sehr Freude gehabt. Es war sehr persönlich.
Also es hat einen Mädchenkopf mit einem Rostschwanz aus Ton, der auf einem grossen Holzschaft oben ist. Es hat viele Pflanzen, Figürli, zum Teil solche, die ich meinte, die stammen aus dem asiatischen Raum.
Das ist von einer Freundin von meiner Tochter ausgelehnt, weil ich so gerne buddhistische Sachen habe. Und der Buddhismus hat in meiner Jugend eine grosse Rolle gespielt. Und ich habe manchmal gedacht, bei den 68ern hat man so erzählt, ja, das war die Zeit, in der die Reise gemacht wurde nach Indien. Und jetzt tut man sich von allem dem bedienen, wie in einem Gemischtwarenladen. Es hat nicht gestimmt. Also wir haben in den 30er Jahren bereits über Buddhismus Bücher einander ausgelehnt. Und in der Kunstgewerbeschule, hat sie dazu mal noch geheissen, war das für uns ein wichtiges Thema gewesen. Und für mich persönlich war es ein wichtiges Thema gewesen, weil ich war sehr introvertiert gewesen und habe in Burgdorf, wo ich aufgewachsen bin, so Freundinnen von meiner Mutter, die sozial sehr tätig waren. Sie sind auch Gefangene besuchen, sie sind sogar Kranke helfen, in Tod begleiten und so weiter. Und ich habe im Innersten gespürt, das ist wunderbar, aber das ist nicht, ich könnte das nicht. Es würde mich vielleicht selber psychisch zerstören. Und habe den Buddhismus gefunden, wo man hätte heransitzen können. Es ist nicht der Schneidersitz, es ist noch ein bisschen komplizierter. Ich habe dann schon zum Aufgabenmachen im Gymi bin ich so hergesessen. Und das Meditieren und in sich selber etwas suchen, hat mir einfach viel gebracht.
Wenn ich so ein bisschen umschaue, sonst noch, es hat weitere Bilder, zum Teil so, wie wir sie in einer Galerie, in einem Museum erwarten würden, so die alten Spanier oder so aus dem 17. Jahrhundert. Es hat Schränke mit Glastüren, wo es drinnen Fläschchen und Tässchen und verschiedene Sachen hat. Es ist so ein Raum, denkt es mich, er hat wie eine Ausstrahlung. Also man kommt rein und man will tief durchschnaufen und man will sein.
Was auch noch wichtig ist, dort ist eine Mondsichel. Und auch draussen in der Halle habe ich einen Mond vom Enkel bekommen, weil ich wusste, der Grossmutter bedeutet der Mond viel. Aber ich bin also etwa 40 geworden, bis ich gemerkt habe, dass ich mit dem zunehmenden Mond und beim Vollmond und vielleicht auch noch nachher wie einen Schub von Ideen habe, dass ich dann muss wie wild auf die Leinwand oder auf Babatex-Platte anlegen, was mir zufällt. Und ich habe das Gefühl, der Mond spielt da auch eine Rolle. Und in der zwischen, ein bisschen flaueren Zeit, habe ich dann die Sachen ausgemalt und mich schon wieder gefreut, wenn es dann gegen Vollmond zugeht, erwarte ich eigentlich wie ein Geschenk fast, dass mir ganz viele Ideen zufallen. Oder der Ort tut einem tragen. Ich denke auch immer, mein Mann ist jetzt seit 16 Jahren gestorben. Aber wenn ich so mal schaue, denke ich, da ist er gerne hin und her gelaufen. Er war gross und schlank gewesen, im Gegensatz zu mir und eben so mehr fast der Bewegungstyp. Oder da vor dem Cheminée sind wir zum Teil am Boden gelegen. Das hat ja schon unser Jahrgang hat Sättigs gemacht, wenn die Kinder nicht da waren. Ja, das ist mit voll von Erinnerungen.
Wenn man die Bilder anschaut, die sind sehr farbig, die strotzen so vor Kraft. Was ist passiert, wenn der Mond hat da verschienen?
Also es ist schon sehr aus dem Unterbewusstsein. Es hat mir auch passieren können, dass ich Bilder traume. Und weil ich ja ein Frühaufsteher bin, dann bin ich ins Atelier gerast und habe da angefangen anlegen, was ich geträumt habe. Und habe dann gemerkt, ja, so rasch geht es denn doch nicht. Es kommt schon sehr aus dem Unterbewussten. Es sind Strömungen, Farbflächen, die ineinander greifen, dass man vielleicht auch wie durch die Farben durchsieht, dass sie geschichtet sind. Und zu dieser Erkenntnis habe ich den Gebser gefunden. Jean Gebser, es war ein Philosoph. Er findet, wie in der Renaissance tut man heute etwas Neues finden. In der Renaissance hat man Perspektiven eigentlich erst dann entdeckt. Und dass der Gebser findet, auch heute sind wir an einer Umbruchszeit. Wir sehen jetzt mehr in die Vertikale anstatt in die Horizontale. Und wenn ich so denke, dass man auf den Mond geflogen ist oder dass man zuerst mal in gewisse Tiefen vom Meer ist gekommen, noch gar nicht so lange, wo man früher einfach nicht ist runtergekommen, nicht gewusst hat, wie es dort unten aussieht, dass wir in einer Umbruchszeit sind. Es war wie wenn ich etwas eben auch gespürt hätte, was er gespürt und dann in Schrift. Und wenn man das, die Sprache ist natürlich etwas, was dann allen gehört, plötzlich schwarz-weiß gesagt, aha, also er findet das Diaphane, das Reinschauen in die Bilder, das Geschichtete, das Licht, das man schaut, reinzubringen. Das sagt er jetzt in Sprache. Also das war für mich schon sehr schön gewesen.
Also wie jemand kommt und beschreibt das, was sie gemalt haben. Und bei ihnen ist es aber dann aus dem Unterbewusstsein gekommen.
Ja, aber ich habe das jemanden erlebt. Jetzt im Augenblick ist doch mehr. Man hört so viel von mehr. Ist gerade so in der Luft. Und ich habe das in meinem langen Leben doch oft erlebt, dass etwas wie in der Luft liegt. Plötzlich taucht es da auf, andere malen gleich, andere suchen in die gleiche Richtung. Eben ein Gebser schreibt es in einem Buch, andere schreiben es auch in einem Buch. Wenn man so ein bisschen mit dem Unterbewusstsein auf gutem Fuß steht, meinte ich, dass man auch da wie mit Weltideen eine Art verbunden ist. Es ist schon ein Verarbeiten eben von, ich meine, wenn man eine Familie hat, das haben wir schon meine Mutter mitgegeben. Wenn ihr am Tisch sitzt und es ist Post gekommen, du denkst, das belastet dich mal, gib ihm sie noch nicht. Du, wenn ihr beim Essen seid, schau eine positive Atmosphäre herzubringen. Es schlägt sich allen auf den Magen. Und dann besonders sensibel überkommt vielleicht sogar ein Magengeschwür. Also das habe ich mich gehalten. Aber alles, was mich dann eben doch sehr beschäftigt hat und was man nicht hätte können, einfach wegschieben, habe ich dann zum Beispiel ein Gedicht. Und bei den Bildern ist es so, Hiroshima hat mich zum Beispiel sehr bewegt, dass man da eine ganze Stadt mit etwas auslöscht. Und dann habe ich angefangen, auf meine Bilder unten vielleicht noch den Atombild herzumalen. Und irgendeine, ich glaube, es war sogar noch meine Tochter, die gesagt hat, aber eigentlich so etwas Schreckliches und deine schönen Farben. Und das habe ich dann auch gefunden und habe mir das Herz genommen und habe angefangen, auf Schwarz-Weiß-Bilder, die ich auch immer gemacht habe, meine Atompilze und meine schlimmen Sachen zu malen und bei den Farben einfach wirklich nur noch Farbe und Form. Und dass es einem, wenn man es anschaut, eben gut tut.
Die Bilder von der Mili Hartmann-Dürr sind nicht völlig abstrakt. Beim genau heranschauen sieht man immer wieder Augen und Füße oder Gesichter und Häuser. Wie sie Kunstmalerin geworden ist und wie sie auch die Liebe zu Gedicht entdeckt hat, gerade als nächstes hier auf dem Eis. Hartmann Dürr im DRS 1 Menschen und Horizonte. Sie hat es schon angetönt, als Kind und auch als Teenager sei sie eher introvertiert gewesen und nachdenklich. Der Grund dafür ist unter anderem, dass sie schon früh mit dem Tod konfrontiert war. Die 89-jährige Kunstmalerin und Dichterin sagt, sie habe schöne Erinnerungen an die Zeit, wo noch alle beieinander gewesen sind. Und Mili Hartmann Dürr hat der Karin Frey ein Gedicht vorgelesen, wo sie an ihren Vater erinnert.
Lichtfragmente. Nie das ganze, aber Partikel, flirrende, schwebende Stäubchen auf Sonnenbahnen. Gefasstes, gebündeltes Licht im geschliffenen Kristall. Vibrierende Kreise zurückgeworfen, regenbogenfarbig zerdehnt zu ovalen Streifen farbiger Transparenz. Ein oszillierender Tanz auf Wänden, Gegenständen, deinem Gesicht. Aber das Ganze nie. Ich muss vielleicht noch sagen, es ist eine Zeichnung dabei, wo da so ein Kristall ist, wo das Licht einfährt. Den habe ich noch von meinem Vater. Der hat mir schon als Kind hat er aber gesagt, mit dem Sonnenlicht einfährt. Nicht, dann tanzt ja dann doch, wenn es drin. Und das ist also, darum verscheint mir das Gedicht vielleicht besser, wenn man die Zeichnung daneben noch sieht. Jetzt geht es um den Stein. Ich hatte sehr einen alten Vater, Witwer. Er hatte zwei Söhne und hat die 37-jährige jüngere Frau geheiratet. Und dann hat es noch mich gegeben. Und als ich in der zweiten Klasse war, ist der Vati mit 73 gestorben. An Altersschwäche, hat man dazu mal gesagt. Er hätte heim können sterben. Er war für mich jemand ganz Wichtiges, weil er ja immer da war. Er hat Gedicht gemacht, wir haben viel Musik gehört. Am Abend hat es aber geheißen, ja, es ist noch nicht genug dunkel, um das Licht anzuzünden. Wir sitzen um ein Grammophon und hören Musik. Musik. Das war so ein dunkles Ungetüm, so ein schwarzes. Und dann die Grossmutter hat bei uns gelebt und eine ledige Schwester von meiner Mutter hat bei uns gelebt. Dann sind wir alle da um das Grammophon herum. Und es war fast eine feierliche Sache. Aber was für eine Platte. Das waren natürlich die grossen Platten. Wer das tun wir jetzt? Ich mache mich noch an die Mondscheinsonate. Oder auch die weiße Dame, wo ich als kleines Mädchen immer durch die Ritze hineingeschaut habe, wo jetzt die weiße Dame da in diesem schwarzen Kasten sieht. Ich konnte es noch nicht können übersetzen, dass das nur in der Musik ist. Und eben, als ich in der zweiten Klasse war, ist dann der sehr präsente Vater. Ich kann mich noch erinnern, er hat, in diesem Burgdorf gibt es ein Kinderfest, das heisst Solennität. Und über das hat er ein Gedicht gemacht und das hat ein Musiklehrer vertont. Aber er war also schon wie ich jetzt nicht mehr fein gewesen, aus der Wohnung zu gehen. Und dann ist eine ganze Klasse ihm das singen. Und ich so Kindergartenalter hat mir natürlich Eindruck gemacht. Es ist um ihn eine Atmosphäre von eben Kunst, Lyrik, Musik, Gespräch mit Freunden. Radio hat es ja dort noch nicht gegeben. Und ich habe eben mit meinem Farbstift irgendwie in einer Nicke dürfen sitzen und habe einiges mitbekommen. Ich kann mich noch erinnern, wo sie darüber geredet haben, dass der Mensch vom Aff abstammt oder eben nicht. Da hatte ich richtig einen Schreck gehabt. Was? Was? Weil ich habe natürlich Geschichte kennt von den sieben Tagen und aus der Rippe von Madame und so. Und das ist eigentlich eine Frage, die ich noch immer drauf knurze. Ich kann mich erinnern, das war in den 20er Jahren, dass es in diesem Städtchen Burgdorf, eine Leichenbitterin hatte. Ich weiss sogar noch den Namen, so Eindruck hat sie mir gemacht. Sie hat Wüthrich geheissen, war eine immer schwarz angekleidete Frau. Und wenn man sie irgendwo aus einer Tür hat gesehen, rauskommen oder reingehen, hat man gedacht, oh, da ist jemand gestorben. Oder da ist jetzt jemand, geht zu der Leichenbitte eben. Und ich bringe es aber nicht mehr zusammen, ob es dann noch keine Todesanzeigen gegeben hat. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sie hat Leute eingeladen, wenn jemand gestorben ist, dass man eine Abdanke kommt. Und eben wie bei meinem Vater zum Beispiel, war das daheim. Es waren so drei Zimmer, die ineinander rein sind gegangen. Ich glaube, mir hat sogar die Türen ausgehängt. Und die waren voll Leute und der Pfarrer war da. Und mein gestorbener Vater im Sarg und alle sind an diesem Sarg vorbei. Also bei meiner Mutti hat man dann schon eine Abdankungskapelle gehabt, im Friedhof. Aber dort eben noch nicht. Ich bin gerne in die Schule, das will ich fast nicht sagen. Ich war so wie ein Schwumm, der alles aufgesogen hat. Ich weiss noch jetzt, die erste Stunde war gerade Handarbeiten. Und das haben alle mich aussuchen, mit was für Fäden, dass man da so ein Nadelbüchli besticken will. Und das haben alle gelb-blau. Und ich habe orange mit violett. Und habe dann später bei einem Lehrer, der einem hat Latein in Farben umsetzen, erfahren, orange-violett ist eigentlich die schwermütige Art. Das andere sind die fröhlicheren Farben. Und irgendwie der etwas schwermütige Untergrund habe ich schon. Und habe leider auch ein bisschen so unvererbt, glaube ich. Aber es ist jetzt im Alter besser, wieder, als ich jung war. Da hat mir der C.G. Jung geholfen, dass ich mich ein bisschen wie umkehren konnte. Und das Schwermütige haben zum Teil natürlich auch im Malen abgetragen. Und es ist auch mit dem Alter wie besser geworden. Weil ich habe doch in meinem Leben können machen, was ich im Innersten haben wollte. Und wer kann das schon sagen? Da hat kürzlich der jüngste Enkel gefunden, wir haben über Sättiges geredet. Ja, das kann niemand. Man muss ja dann etwas machen, um Geld zu verdienen. Und ich habe ihm gesagt, das ist dann eben wichtig, dass man etwas herausfindet, was man gerne macht, was man ein bisschen mit Herzblut machen kann. Und das Geld ist dann, kommt dann schon auch noch dazu. Aber der umgekehrte Weg, dass man etwas macht, wegen dem Geld. Es ist natürlich schon so, das Umfeld, wo man anfängt, wenn jetzt einer Banklehre macht, dann lebt er auch in diesem Kreis. Und wenn man in der Kunstgewerbe ist, ist man unkonventioneller, lebt im Künstlerkreis, bei allen diesen Organisationen. Und das Schreiben ist immer so ein bisschen nebenbei gegangen. Und mit 60 habe ich dann angefangen, Gedichte zu veröffentlichen. Da bin ich dann sofort auch eigentlich über ein deutsches Lexikon, ein Schweizer Lexikon gekommen und in den entsprechenden Organisationen. Und das finde ich immer schön. Ich glaube, ich hätte nie in etwas sein können, wo alle das Gleiche haben müssen denken.
Ja, das Glück, das dürfen machen, was einem wirklich erfüllt. Das hat sie erlebt, die Millie Hartmann-Dürr. Dabei wäre sie während dem Krieg fast abgekommen von ihrem Weg als Künstlerin. Wie, das hören wir gerade als nächstes in «Menschen und Horizonte».
Non ci sei.
Menschen und Horizonte am Sonntagnachmittag auf dem Eis. Heute mit der Lebensgeschichte von der Milly Hartmann-Dürr, eine Künstlerin, die zu Zumiken oberhalb vom Zürichsee daheim ist. Als Kind da hat sie zuerst in Burgdorf gelebt, bevor sie dann als Sechsklässlerin auf Zürich gekommen ist. Ihre Mutter hat einen neuen Mann kennengelernt und auch geheiratet und darum sind sie gezügelt.
Das war eine Krise in den 30er Jahren, wie jetzt. Und der Daddy, der Stiefvater Daddy gesagt, war arbeitslos. Er war von einer grossen Firma, immer im Aussendienst, war immer im Ausland und ist arbeitslos geworden, so wie es jetzt heute eben auch. Und ich habe später dann in den Brief von Mutti Unterlagen gefunden, dass er ihn so umworben hat und er ihm geschrieben hat, ich habe keinen arbeitslosen Mann heiraten. Ich habe noch eine Tochter und überhaupt. Und dann hat er zum Glück dann in Zürich etwas gefunden. Da war ich in der 6. Klasse, in einer Mädchensekundarschule, in Burgdorf. Und es war ein tränenreicher Abschied, natürlich. Und im Nachhinein denke ich, ah, was für eine gute Wendung mein Leben hat genommen, dass ich auf das Zürich bekomme. Mit all diesen Theatern und Konzerten. Und es ist also für mich ein ganz positiver Punkt. Es ist einfach dazu gekommen, dass ich sehr gerne kreativ etwas gemacht habe. Und das hat zum Beispiel mit meiner Mutter den ersten grossen Streit gegeben. Weil wir haben mich immer gefördert. Es kann in einem Säckchen sitzen, mit Papier und Farbschrift, dann ist es zufrieden. Und als ich dann nachher gesagt habe, nach der Schule, jetzt will ich in die Kunstgewerbe, hat meine Mutter gesagt, jetzt sind wir in Zürich und du hast alle Möglichkeiten. Du kannst in ein Gymnasium, du kannst in eine Handelsschule und willst jetzt in die blöde Kunstgewerbeschule für uns. Es hat gar keine Beziehung dazu. Es hat es auch nicht gekannt. Meine Mutter war sehr stolz, dass es eine der ersten Frauen war, die eine kaufmännische Ausbildung machen konnte. Mit KV, mit Abschluss, guter Noten. Es waren nur zwei Frauen. Es war Jahrgang 92. Also, das war dort noch sehr emanzipiert. Und hat für mich auch etwas Ähnliches. Es war in diesem Beruf glücklich. Und ich weiss noch, da haben wir gestritten. Und die Aufnahmeprüfung ins Gymi war im Januar. Und die Kunstgewerbe im Frühling. Und er hat gesagt, wenn du in die Kunstgewerbe nicht reinkommst, dann hast du nichts, dann mach doch wenigstens beide. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe beide Prüfungen gemacht. Und das hat mir später insofern geholfen. Ich war so glücklich gewesen in dieser Kunstgewerbeschule. Und dann hat es so angefangen, dass man gehört hat, in Deutschland werden Juden verfolgt und das Kriegsgefühl, sie wie in der Luft gelegen, auch wie sie Lehrer haben, aber wie wir dafür ins Herz gezeichnet haben. Uns erzählt, was sie denken, was sie wissen. Das war immer hochinteressant. Wir haben es manchmal nachher aufgeschrieben. Und dann hatte ich den Eindruck gehabt, also ich bin so glücklich in der Kunstgewerbe, das darf mir ja gar nicht sein, wenn die Welt fängt an zu brennen rundherum. Und hatte eine Freundin gehabt, die hat sich auf die soziale Frauenschule vorbereitet. Und dann habe ich gefunden, in der Zeit würde man gescheiter so etwas machen. Und weil ich ja die Gymi-Prüfung auch bestanden habe, konnte ich dann zurück und bin ziemlich unglücklich gewesen. Ich habe gemerkt, ich kann ja fast nicht leben ohne Farben und Formen. Und meine Mutter hatte dann das doch Verständnis gehabt und hat mich dann in der Schule die Aufgaben machen lassen, sie am Abend noch wieder malen konnte. Und ich habe dann einfach gemerkt, es war eine Kopfgeburt, dass ich da auf die soziale Frauenschule wollte. Und bin dann wieder zurück auf Kunstgewerbe.
Was war das für eine Zeit gewesen? Ich nehme an, Sie reden von 1937.
Genau, ja. Dort war ich in der Kunstgewerbe gewesen, ja.
Der Krieg und die Zeit, die Sie dann erlebt haben, wie war das gewesen?
Also ich weiss noch, ich bin dann eben die zwei Jahre wieder ins Gymi und dann war ja die Landesausstellung gewesen, die ich wunderschön fand. Ich war viel dort gewesen. Und ich habe gerade so ein Musterhaus angeschaut. Ich war zuerst ziemlich allein gewesen. Ist das Radio gekommen, das Mobilmachung gewesen, dass der Krieg ausgebrochen ist. Und das war schon etwas gewesen. Wir hatten ja sogar Angst gehabt. Die Deutschen sind an den Grenzen und wir werden da so nebenbei auch noch eingenommen, wie Belgien und Holland. Und es war eine Zeit gewesen, wo man mit den Nerven ziemlich angespannt war. Man hat dann auch, weil ja die Männer im Dienst waren, ich bin zum Beispiel in unserem Haus eine Art Hauswartin wäre ich gewesen, wenn es brennt hat. Und ich weiss noch, ich bin da mit Männern in der Estrig rauf und die haben in dem Estrig etwas angezündet. In diesen Holzlatten rein. Und ich musste das löschen und zeigen, dass ich wüsste, was machen, wenn es eben brennte.
Die Kriegszeit, hat sie die geprägt für später?
Ja, einfach in Hinsicht, dass man hofft und will, dass solche Sachen langsam nicht mehr vorkommen. Also ich weiss, das war ja am 8. Mai, Kriegsende. Und wir haben schon lange, die mutige Cousine und ich, Billet für ein Konzert in der Tonhalle. Und weil es eben Kriegsende war, hat es geheißen, jetzt werden alle Glocken geläutet, das Konzert wird später anfangen, wir gehen alle auf das Dach von der Tonhalle. Und also das ist für mich schon, also es tut mich noch jetzt wieder bewegen. Alle Glocken von der Stadt Zürich und die Leute, die einander zum Teil um den Hals gefallen sind, obschon man sich nicht kennt hat, einfach, dass jetzt wieder Frieden ist, dass Frieden ist.
Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt?
Ja, das war eine grosse Romantik und eine Liebe auf den ersten Blick von seiner Seite, vor allem, nein, von mir auch. Gerade nach dem Krieg, ich habe ihn 45 gelernt kennen. Ich habe ihn nie sehr schön, hübsch gefunden, weil im Bernbiet hat es viele so ein bisschen die Bücknicker, die kleinen, runden. Und ich habe gewusst, ich will einen grossen, schlanken Mann. Hat aber in diesem Burgdorf, ich könnte es noch jetzt aufzählen, zwei gehabt, die so gross und schlank waren. Und dann ist man mit einer Gruppe, bin ich jetzt, wie heisst jetzt das da, beim Hotel am See unten, das Dancing, die haben ein Dancing gehabt, da hat man noch nicht wie jetzt unsere Jungen da irgendwo herkommen, aber dort war ein Dancing, wo man herkommen konnte. Und ich bin mit einer Gruppe von der Kunstgewerbe gegangen. Es war aber nicht ein Freund oder jemand dabei, sondern wir haben es einfach untereinander gut gehabt. Und das waren auch zwei Männer ganz vorne an der Rampe gewesen. Und ich habe schon gesehen, dass mich einer sehr fixiert. Und dann ist er auch auf unseren Tisch zugekommen, aber dann habe ich schon einen anderen gefragt. Und dann ist er wieder ganz höflich, nicht in die Nächste geholt, sondern wieder an seinen Tisch zugesessen. Hat mich wieder fixiert. Und er hatte beim zweiten Anlauf ein bisschen mehr Glück gehabt. Und dann haben wir getanzt. Und dann hat er gesagt, ich bin kein guter Tänzer. Eigentlich würde ich viel, viel lieber mit Ihnen ein paar sitzen und ein bisschen reden. Und, oder können Sie da nicht aus Ihrer Gruppe weg? Ich sage, mal, das ist eben von der Schule her. Kann ich. Und dann haben wir sofort gemerkt, dass wir da einander sympathisch sein. Und er hat mich heimgetan. Er hat nicht weit von mir. Wir haben in der Poleistrasse gewohnt und er hat gegen die Kirche ein Zimmer gehabt. Er hat mich heimgebracht, hat mir vor der Haustür ein Wünschchen gegeben. Und das Wünschchen war ausschlaggebend. Es ist nicht das Erste, was ich bekommen habe. Ich habe es ziemlich umgeschmückt an Männern. Und keiner hat mir richtig gepasst. Aber das Wünschen hat mich im Innersten getroffen.
Ja. Ja, nach der Kunst ist Mili Hartmann-Dürr für ein Zeitli als Grafikerin zu Lind und Sprüngli. Schon bald aber hat sie ihre grosse Liebe geheiratet und sie haben Kinder bekommen. 46 Jahre lang hat die Ehe gehalten bis zum Tod für ihren Mann. Er hat ihr vor der Hochzeit einfach versprechen, dass sie weiter malen darf. Und das hat sie dann auch gemacht, bis ins höhere Alter. Im vierten und letzten Teil von «Menschen und Horizonte» hören wir, was das Leben mit fast 90 noch parat hat für die Mili Hartmann-Dürr.
she couldn't cry. He packed his things, walked out the door, and drove away. And she became the girl from yesterday. He took a plane across the sea to some foreign land. She stayed at home and tried so hard to understand how someone who had been so close could be so far away. And she became the girl from yesterday. She doesn't know what's right. She doesn't know what's wrong. She only knows the pain that comes from waiting for so long. And she doesn't count the teardrops that she's cried while he's away. Because she knows deep in her heart that he'll be back someday. Never coming home. She dreams of his returning and the things that he might say. But she'll always be the girl from yesterday. Yeah, she'll always be the girl from yesterday.
Eagles da auf DRS 1. Sie steht im 90. Lebensjahr, die Kunstmalerin, Autorin und Grossmutter Milli Hartmann-Dürr, die heute von ihrem Leben erzählt, da im Menschen und Horizonte. Im Parterre vom Haus, wo sie mit ihrem Mann gebaut hat, wohnt sie noch heute. Und im oberen Stock ist die Tochter. Voraus geht Milli Hartmann-Dürr praktisch nicht mehr, seit sie gerade zweimal das Bein gebrochen hat. Und leider, so hat sie der Karim Frey erzählt, kann sie wegen Problemen mit dem Arm auch nicht mehr malen.
Malen tun sie nicht mehr, ab und zu noch schreiben.
Ja.
Wie sieht der Tag aus?
Also meine körperlichen Kräfte schon an. Ich bin auch immer früh aufsteher. Heute habe ich, glaube ich, zwischen 5 und 6 Uhr morgens gegessen. Und dann bin ich aber, wenn ich das weggeräumt habe und alles, schon wieder müde. Aber das muss ich jetzt einfach annehmen. Und ich bin dankbar, dass der Kopf noch gut ist. Und ich lebe natürlich vom Telefon. Ich habe noch eine gleichaltrige Freundin, die hat gesagt, ich habe mindestens noch 12 Telefonfreunde. Und das habe ich natürlich auch. Das tut schon bei Alltag sehr beleben. Und dann habe ich eben die Familien im Haus. Da kommt manchmal der jüngste Enkel her und sitzen. Und das sind schöne Gespräche. Auch die Enkelin, die studiert jetzt Jus. Kommen sie sicher am Abend noch mal runter mit dem Hund, weil der neue Garten muss sein Pfeifchen schwenken. Und alles das sind so kleine Freuden, die sich zusammensetzen.
Ist älter werden schwierig für Sie?
Ich habe mit mir verstorbene Freundin, mit der Silvia, viel über das geredet. Und es ist natürlich schon ein Akzeptieren, dass man jetzt das nicht mehr kann und jenes nicht mehr kann. Vor meinen Brüchen sind wir zum Beispiel viel im Sommer da, ein paar Freunde von da, wo ich wohne, für das Restaurant zu essen, von aussen. Das ist irgendwie vorbei. Aber dann muss man einfach schauen, dass man vielleicht etwas anderes findet, was einem Freude macht. Zum Beispiel meine vielen Vögel. Also das ist für mich eine grosse irgendeine Kraftquelle. Ich habe Gartengrasmücken. Und das sind eigentlich Zugvögel. Und ich habe dann gemerkt, die bleiben ja bei mir. Das war jetzt die letzten Jahre. Und das sind so Freuden, die ich mir jetzt reinhole. Wobei das eine Jahr 006, das war für mich ein trauriges Jahr. Ich kann noch jetzt könnte ich die Einzelnen aufzählen. Also zuerst ist Margret gestorben mit meinem Jahrgang. Und dann sind alle die Jüngeren gekommen. Jemand, der sich mit Exit helfen lassen, weil sie einfach einen Krebs hatte, den sie nicht mehr operieren wollte, nach einigen Operationen. Nein, es waren sogar drei, die sich heilen helfen. Und über das haben wir natürlich auch sehr diskutiert. Darf man das? Darf man sagen, so, jetzt bestimme ich? Und offenbar so Künstlerkreis, man ist einfach ein bisschen weniger konventionell. Man nimmt sich nicht, ohne darüber nachzudenken, aber man nimmt sich das Recht raus, wenn es einfach nicht mehr geht, dass man sich helfen lässt.
Wie ist das bei Ihnen?
Also ich bin auch schon lange bei Exit. Mein Mann war eher ein bisschen dagegen. Und ich habe dann gemerkt, dass es mir so ein bisschen wieder den Rücken stärkt. Es hat mich sorgloser gemacht. Ich habe gedacht, was auch immer passiert, ich könnte mir helfen. Also jetzt bin ich natürlich langsam so alt, dass ich denke, jetzt soll ich irgendwann mal eine Altersschwäche dann einschlafen.
Denken Sie ja durch?
Jeden Abend. Ich denke immer, das Schönste wäre, ich habe zwei, drei Freunde, die das hätten können erleben. Ein Schreck für die Angehörigen, aber die einfach über Nacht eingeschlafen sind. Und dann denke ich schon jeden Abend dran, vielleicht erwache ich nicht. Und dann denke ich dann, wie jetzt zum Beispiel, ja, nicht jetzt, ich würde einen Festtag kaputt machen. Habt ihr Sorge, ist gut. Aber nachher kannst du dann wieder, dann wäre eine gute Zeit, ich tue wirklich so denken.
Was, im Januarloch?
Ja, im Januarloch zum Beispiel. Ja. Oder meine Tochter, nein, im Januar darf ich auch nicht. Im Januar hat meine Tochter eine grosse Ausstellung.
Also ist immer etwas, oder?
Ja, weiss nicht, vielleicht ging es dann im März. Aber dann kommt wieder der schöne Garten. Ja.
Ist das etwas, wo Ihnen Angst macht?
Ich bin sehr jenseitsgläubig. Wobei viele ja sagen, ja, das sagt man sich, um sich selber zu beruhigen. Aber ich bis, ich meinte, ich habe nach dem Tod von meinem Vater neben dem Bett gesehen. Und dann habe ich das dann mutig gesagt, du, der Vati ist neben meinem Bett und hat gesagt, es muss nicht traurig sein. Und die Mutter hat gesagt, ja, da hast du einen wunderschönen Traum gehabt. Und er hat gesagt, nein, es war kein Traum, er war wirklich an meinem Bett. Ich weiss noch, was er da hatte. So ist mir das hin. Und das hat natürlich wieder abgewehrt. Er hat gesagt, ja, ist schön, gell? Schön, wenn man so schöne Sachen träumt. Und ich glaube noch jetzt, dass ich dort wirklich ein hellsichtiges Erlebnis hatte. Und darum, also irgendwie die Grenze löst sich für mich irgendwie wie auf. Also, ich meinte schon mehr und mehr, dass unser Leben nur wie eine kleine Wegstrecke ist zwischen anderen Sachen.
Gibt es Lebensträume, die ihr euch noch nicht erfüllt habt? Oder können Sie zurückschauen und sagen, es war gut?
Ja, es geht schon in die Richtung, es war gut. Ich habe einzig etwas nicht gemacht, was ich wollte. Ich wollte immer mal mit einem Ballon fahren. Aber ich glaube, das ist das Einzige, was ich ein Leben lang wollte und nicht gemacht habe. Aber sonst habe ich mich schon gewehrt für das, was ich wirklich wollte. Ich bin auch dankbar, dass ich zwei gute, gesunde Kinder gebären konnte. Für mich sind sehr wenige Sachen auf dieser Welt selbstverständlich. Und darum bin ich dankbar, wenn es eben gut ist.
Kunstmalerin und Dichterin Mili Hartmann-Dürr ist das gsi in einem Menschen und Horizonte von der Karin Frey. Sie können die Sendung jederzeit bei uns im Internet nachhören unter drs1.ch und der Rubrik «Menschen und Horizonte». Oder Sie bestellen die Sendung für 32 Franken als CD unter der Radiokiosk Nummer 08 48 840 800. Zu den Bürozeiten können Sie dort anrufen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.